Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Ja, ja, ja. Es ist die 164. Ausgabe. 165? Ich glaube, nee, 164. Batsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Mit dabei Thomas Wagner, frisch aus der Alpensauna.
Schönen guten Tag.
Frank Buschmann halten sie im Berg. Nach wie vor fest, ne? Ja. Vom Wetter gefangen,
ja.
Was man hört.
Ja.
Aber es geht ihm gut. Er hat seine Hündin dabei.
Genau.
Beste Grüße.
Obere Fürstalm.
Kommt nächste Woche nochmal zum Abschlussbesuch des Jahres. Timo Schmidtchen hat sich heute Abend auch sonst nichts vorgenommen. Timo.
Abend.
Und dann gehen wir rein. Wir sind ja quasi Themen, ich will nicht sagen überladen, aber wir sind schwer beladen.
Ja.
Gehen wir es chronologisch an.
Ja.
Beginnen mit dem Kampf der Kulturen an der Alten Försterei. Union Berlin gegen RB Leipzig. Das hatte man RB nicht so zugetraut, ne? Dass sie da mal eben so ein Spiel verlieren. Ich muss ehrlich sagen, Union schon, dass sie mal so ein Spiel gewinnen. Mhm. Weil das ist so der... Wie soll man das sagen? So, das sind so die Krawallbrüder, die ärgern.
Mhm.
Ne? Also die haben sich so eine Attitüde jetzt draufgepackt unter Steffen Baumgart, wo sie jeden, der oben mitspielen möchte, mal so anklopfen und mal sagen, also entweder ihr kommt und holt euch, was euch vermeintlich zusteht, oder ihr kriegt halt nichts.
Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so der Robin Hood der Liga. Ne?
Ja,
ist wirklich. Also sie bieten den Bayern Paroli in der Meisterschaft, im Pokal, sie schlagen... Frankfurt in Frankfurt, sie schlagen zu Hause Stuttgart, sie schlagen zu Hause Union.
Ja.
Und eigentlich sind ja zwei Sichtweisen erlaubt. Du könntest natürlich
Leipzig schlagen.
Leipzig, ja, das habe ich jetzt gesagt am Ende.
Union.
Ja, Union schlägt Union.
Sie können sich nur selber schlagen.
Genau, genau. Aber es sind ja zwei Sichtweisen eigentlich erlaubt. Du könntest ja sagen, wo würden wir stehen, wenn wir auch die Heimspiele gegen Heidenheim und sowas gewinnen würden. Auf der anderen Seite ist auch erlaubt zu fragen, was wäre denn auch im Negativen eventuell, was könnte drohen, wenn du diese Punkte nicht holst. Und so finde ich, dass du sagen kannst, Union wird auch im nächsten Jahr in der Bundesliga spielen.
Ja.
Und ich finde schon beachtlich, wie die wirklich bei sich bleiben, ihren Matchplan umsetzen. Ich glaube, das große Problem für so einen nächsten Schritt, den sie unter Urs Fischer vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben, wäre dann auch spielerisch einen Gegner zu bespielen.
Das war ja, glaube ich, der größte Fehler, den dieser Verein gemacht hat in der jüngeren Vereinsgeschichte. Der Aufstieg ist beispiellos. Also aus der zweiten Liga in die Champions League mit Urs Fischer, alle Credits für ihn. Aber in dem Moment, wo sie die Champions League erreicht haben, haben sie so ihren Weg verlassen und haben einfach angefangen, wild zu kaufen, weil sie das Gefühl hatten, okay, wenn wir jetzt Champions League spielen, dann brauchen wir auch ein paar, die so nach Champions League schmecken.
Ja.
Und haben sich dadurch völlig verhoben, ihre eigene Identität vollkommen vernachlässigt, haben dann eine Zeit lang gebraucht. Also das ging auch auf Kosten von Urs Fischer, das muss man ehrlich sagen, weil er ja dann auch freigestellt wurde, beziehungsweise man sich getrennt hat. Und erst mit Steffen Baumgart wieder nach und nach einen Weg entwickelt hat, der dem Unioner Weg, dem ursprünglichen Unioner Weg, zumindest mal nicht unähnlich ist.
Ich glaube nur, dass bei Union, man sagt ja auch immer so, wir sehen das ja auch gerne, die schlagen die Großen, aber ich glaube, das sind schon auch echt Ambitionen. Präsident ist sehr ehrgeizig,
ja.
Ne? Und das ist ja auch so, da sind ja auch sehr viele stolz drauf auf Union, was die erreicht haben. Du hast es eben angesprochen, sie haben ja auch Europa League und Conference League gespielt. Wenn wir jetzt mal so 3-4 Jahre weiter vorausgucken, was ja im Profifußball eigentlich schon sehr riskant ist, dann wird für mich immer die Frage sein, bist du mit dem zufrieden, was du jetzt gerade so hast, dass du die Großen ärgerst, oder gibt es da Ambitionen, irgendwann mal wieder Richtung europäisches Geschäft zu gehen, weil dann müsstest du wahrscheinlich wieder so ein bisschen an der Spielausrichtung auch arbeiten.
Ja, oder es passiert halt automatisch, weil du halt sehr klar, weil das war ja immer eine große Stärke von Union Berlin. Wenn du da hingekommen bist als Spitzenclub und in irgendeiner Form gewackelt hast, auch als Durchschnittsclub, wenn du gegen Union gespielt hast und hast irgendwelche Fragezeichen gehabt, taktischer Natur, individueller Natur, haben sie sich Wolle genommen. In einer Art hinten dicht und vorne brauchst nicht viel.
Ja.
So, das ist ja im Grunde jetzt mit Steffen Baumgart ist es noch ein Tick lebensbejahender, als es unter Urs Fischer war.
Mhm.
Also nicht ganz so destruktiv. Ich will dem Fischer nichts. Ne? Mhm. Also der hat das ja perfektioniert, diese die Form des Spiels. ich habe schon das Gefühl, dass Steffen Baumgart eine etwas offensivere, fußballerische Herangehensweise.
Also ich würde es fast mutiger nennen, wenn ich
mutig,
das sage.
Mutig, komm, dann sag mutig.
Aber ja, ich habe das Spiel zum Beispiel über 90 Minuten gegen Heidenheim gesehen, ich habe es gegen den HSV gesehen und dann darf man schon auch kritisch sagen, das war gegen eine Mannschaft, die dann erstmal nichts fürs Spiel macht, war das dann an Ideenreichtum schon relativ wenig. Und deshalb sage ich, glaube ich, dass es vielleicht irgendwann mal so an der Schnittstelle vielleicht auch mal Unterschiede in der Erwartungshaltung geben kann.
Glaubst du das?
Das könnte ich mir vorstellen für die Zukunft, weil ich schon, also ich bin natürlich jetzt kein Union-Insider, aber manchmal kriegt man so mit, das ist ja Wahnsinn, was die wen die schlagen zu Hause, aber dass dann manchmal dieses, ja, wenn wir aber jetzt noch die von unten schlagen, dann könnte es ein bisschen mehr werden.
Aber ist es nicht manchmal für solche Vereine dann auch besser zu sagen, hey, wir sind etablierte Bundesliga-Mannschaften?
Das war meine Frage.
Weil du hast das bei Augsburg, Mainz und so, die dann zu nah an die Sonne kommen, sich verbrennen und dann wird es irgendwann schwer. Ja. Dann lieber mal sagen, hey, wir sind
kurz vor der Winterpause.
Wir sind 10 Jahre in der Bundesliga oder so. Das ist ja ein Riesenerfolg. Und man muss ja auch nicht immer sexy spielen, sondern, also ich bin ehrlich, ich gucke mir die Spiele von Union nicht gerne an. Also als Fußballfan sage ich,
ich weiß, was du meinst, aber guck mal, Timo, du kannst entweder auch mal Erfolg haben. Wir haben ja letztens über Eintracht Frankfurt gesprochen. Die machen so viel richtig, aber damit wachsen dann auch die Ansprüche. Und plötzlich spielst du mal nur eine Durchschnittssaison und dann wird's eventuell auch hektisch mit der Erwartungshaltung. Ne? Und Augsburg, 13 Jahre Fußball-Bundesliga, das ist ja sensationell. Ja. Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen aber einen anderen Weg gehen.
Und deshalb hätte ich jetzt gedacht, weil vorher auch, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, Mainz noch gesagt, die haben ja schon immer, auch bei den Höhenflügen, immer den mahnenden Zeigefinger selbst gehoben und haben gesagt, auch für zu sich selber gesagt, Memo an mich selbst, wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen.
Genau.
Es ist immer noch ein Geschenk für einen Club wie Union Berlin oder auch für einen Club wie Mainz 05 in der ersten Fußball-Bundesliga zu spielen. Und diesen Pfad darfst du eigentlich nie verlassen. Sie haben es dann praktisch wieder besseres Wissen doch getan, weil sie einfach gedacht haben, im Angesicht der Champions League müssen wir das jetzt einfach machen. Die Frage ist, was wäre passiert, wenn sie es nicht gemacht hätten? Also keiner kann beweisen, dass es gegenteilig besser gewesen wäre oder andersrum besser gewesen wäre. Aber mein Eindruck ist eher, so wie ich diesen Verein verstehe, sind die sehr klar bei sich alle. Und wenn die dann mal 2 Spiele hintereinander gewinnen oder 3 und die ersten schreiben, Junge, das kann aber jetzt dann doch wieder nach Europa gehen, ist Steffen Baumgart der Erste, der sagt, jetzt beruhigt euch mal alle wieder.
Stimmt.
Und wenn es dann am Ende so kommt, ne, nehmen sie es alle mit Kusshand. Das ist ja klar. Gut. Ja, Union Berlin. Schreiten wir einen weiter.
Samstag
sollen wir Frankfurt, weil du Frankfurt gesagt hast. Bei Frankfurt habe ich manchmal das Gefühl, dass so ein Schuss Realitätssinn allen Beteiligten guttun würde. Es ist nicht Gott gegeben, dass Eintracht Frankfurt in der Champions League spielt oder einen Platz unter den ersten 4 erreicht. Und da kriegen sie manchmal Kritik an Stellen, wo ich finde, dass sie nicht angebracht ist. Wenn sie 6 Stück kriegen, wie vorvergangene Woche, dann funktioniert es nicht. Das ist klar. Aber wenn du das große Ganze siehst und sagst dir, naja, also in der Bundesliga sind sie im Delta der internationalen Plätze, das ist völlig in Ordnung. Die Champions League ist mit diesen Paarungen einfach eine Nummer zu groß. Da gibt es halt auch schon mal eine. Das kannst du nicht verändern. Und du hast in diesem Jahr vielleicht zum ersten Mal seit, lass es 8 Jahren sein, vielleicht sind es 10, vielleicht sind es 7, wo du jetzt nicht den nächsten 100-Millioner ausprägst. Wobei man das ja auch nicht sagen kann, weil Nene Brown links ja in der Richtung zumindest mal taxiert wird. Aber du hast jetzt nicht den Superstürmer im Moment, der dir über gar manches Tal hinweg hilft. Und wenn du die Saisons dir genauer anguckst, dann siehst du, Eintracht Frankfurt fehlen im Vergleich zu den Vorjahren eigentlich nur die Spitzen. Im Pokal oder in der Europa League. Die haben sie im Moment nicht. Im Moment sind sie international zum Teil klar unterlegen, zum Teil einfach unterlegen, sind im Pokal unglücklich nach Elfmeterschießen an Borussia Dortmund gescheitert und spielen in der Bundesliga eine vergleichsweise normale Saison.
Also du hast im ersten Punkt schon mal recht. Es wird ja so eine Dreiklassengesellschaft. Oben sind die Bayern, dann hast du von Platz 2 bis 7 die, die sich ums internationale Geschäft bewerben. Ja. Vielleicht kommen sie sogar alle rein. Kann ja sein, wenn du noch einen 5. Champions-League-Platz bekommst oder der Pokalsieger, dann ist ja auch Platz 7 in der Conference League, wobei die Eintracht, glaube ich, schon Europa League als Ziel ausruft. Und dann hast du ab da Abstiegskampf gefühlt. Wobei Freiburg wird sich wahrscheinlich auch noch absetzen. Das ist das eine. Das andere ist, was du sagst, Spitzen hatten sie am Anfang gegen Galatasaray. Das war zum Beispiel eine Gala-Vorstellung.
Ja.
Und ich glaube, dass mit diesen Erfolgen in der Europa League auch so ein bisschen der Anspruch gesprochen, naja, wir haben damals gegen Barcelona gewonnen, wir haben gegen Betis gewonnen.
Ja.
Also in so einer Kategorie.
Ja.
Wenn Atalanta Bergamo da hinkommt, glaube ich, sagt der Eintracht-Fan, also da haben wir doch zu Hause eine Chance. Und das würde ich eigentlich auch sagen.
Ja.
Ne?
Ja.
So, Champions League eigentlich jetzt, das Thema ist, glaube ich, erledigt mit den Playoffs. Und dann hast du so das Problem, dass ein paar, das haben wir vor 2 Wochen mit Buschi schon mal besprochen, dass ein paar der Leistungsträger so eine unkonstante Saison spielen.
Genau.
Zum Beispiel Koch und sowas.
Ja.
Und dann hast du nach vorne vielleicht nicht so die Highlights, aber ich glaube, da ist der Fan auch bereit, das alles zu verzeihen. Was ich so im Moment teilweise sehe, sind das Heimspiele, waren bei Eintracht Frankfurt ja immer so eine Art Vollgasveranstaltung.
Ja.
Auch mit körperlicher Präsenz, trotzdem mit spielerischen Highlights.
Ja.
Und dann hatten sie jetzt ein paar Spiele, da haben sie noch nicht mal eine gelbe Karte gesehen. Und ich glaube, das ist dann nicht Eintracht Frankfurt, wie der Fan im Stadtwald das auch sehen möchte.
Mhm.
Und dazu gibt es Spieler wie Larsen, den finde ich überragend eigentlich. Mhm. Aber der hängt jetzt, und ist immer noch ein junger Spieler, Anfang 20, der hängt halt auch mal ein bisschen durch.
Mhm.
Und das alles zusammen führt zu so einer Gemengenlage, dass die Leute, selbst nach einem 1-0 gegen Augsburg, nicht sagen, geil, wir sind in Schlagdistanz Europa, sondern eher so ein bisschen, naja, 1-0 gegen Augsburg.
Ja, genau. Also du nimmst halt so ein 1-0, nimmst du halt so zur Kenntnis.
Genau.
Und das ist, es ist nichts Besonderes mehr. Natürlich ist es nichts Besonderes, wenn Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg mit 1-0 gewinnt.
Ja.
Ist ja okay. Aber mir fehlt so ein bisschen, deshalb habe ich vorher gesagt, Realitätssinn oder auch die Akzeptanz. Sie haben sich committed in Frankfurt darauf, eine junge Mannschaft, mit einer jungen Mannschaft, mit einer jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft an den Start zu gehen. Und wir alle wissen, dass es mit jungen Spielern mitunter auch deshalb schwierig ist, weil es schlicht und ergreifend Leistungsschwankungen gibt. Mhm. Dann haben sie mit Vahi, der Kröscher ist für mich der Manager der letzten Jahre, aber Vahi ist ein Zonk.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, ja.
Also das Ding kann funktionieren.
Hast du mitgespielt?
Das kann noch funktionieren. Also du siehst ja, bei Stürmern ist es, fehlt ein Tor, geht die Hose auf, läuft.
Aber ich glaube,
du kennst das von dir aus dem privaten Haus.
Ja. Aber ich glaube, dass Vahi jetzt tatsächlich, den haben ja auch alle gelobt, aber in Marseille hat schon nicht geklappt, der ist jetzt fast schon zu lange da, als wenn du denkst, da kommt noch was. Ich glaube nicht mehr, dass das noch was gibt.
Ja,
aber die Vergangenheit ja in Frankfurt gezeigt, dass dieses erste Jahr für viele Neuzugänge auch mal.
Ja, aber bei Vahi ist es ein bisschen anders.
Der war halt recht teuer auch, ne?
Er war A, sehr teuer und ist letztes Jahr im Winter gekommen.
Genau.
Genauso wie Batshuayi.
Ja.
Und die haben im Sommer nur Burkhardt verpflichtet.
Mhm.
Und wenn du dich committest, Burkhardt ist mein erster Stürmer, dann verschließt du so ein bisschen die Augen vor seiner Verletzungshistorie.
Genau.
Also, das ist von seiner Qualität her, ist es der erste Stürmer für Eintracht Frankfurt.
Genau.
Von seiner Verletzungshistorie musst du davon ausgehen, dass er dir nicht 45 Pflichtspiele in der Saison zur Verfügung stehen. Musst du. Und dann musst du entscheiden, und das, also, die haben sich ja entschieden, aber dann müsstest du eigentlich, darauf kommen, dass du noch einen Backup brauchst für Burkhardt. Und dass es von den anderen erstmal keiner sein kann, weil Vahi hat ein halbes Jahr in Frankfurt viel versucht und hat viel Zeit bekommen und hat aber kein Tor geschossen. Und Batshuayi war jetzt auch nicht der Durchstarter, so ehrlich muss man sein.
Jetzt auch verletzt, aber vielleicht holen sie im Winter ja aus Elversberg noch einen Stürmer.
Zum Beispiel.
Das wäre doch auch dann so ein klassischer Frankfurt.
Sprich bitte ihn mal richtig aus, wie du ihn aussprechen würdest. Ja, aber der Junge, der ist ja wirklich, das ist ja eine geile Karriere, muss man ehrlich sagen. Der kam aus der Regionalliga irgendwie von Gießen. Elversberg taucht bei uns natürlich nicht so oft auf, aber was die da, was Nils Ole Brok für ein Auge hat, das ist unglaublich.
Ja, ja.
Was die sich auch für einen Namen gemacht haben, da gehen jetzt viele Spieler hin, die vielleicht noch nicht auf dem obersten Niveau wie Wanner und sowas durchgehend spielen können. Die werden dann ausgeliehen nach Elversberg. Die holen Jungs aus der Regionalliga. Die holen einen neuen Trainer. Wagner für Steffen. Das läuft einfach alles so weiter. Die haben mal eine kleine Krise in der zweiten Liga. Nur ein Punkt aus drei Spielen. Dann gewinnen die mal wieder zwei. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und der Junge weiß einfach, wo die Bude steht. Die spielen auch einen echt attraktiven Fußball. Das ist richtig, richtig gut.
Geben die den im Winter ab und riskieren...
Ich hab da immer das warnende Beispiel des letzten Jahres. Der KSC war auf Platz 2 und hat für 1,2 Millionen Bubu Tsivtsivadze verkauft. Mhm. Und damit für meine Begriffe auch die Chance aufzusteigen. Das finde ich immer, also wenn ich Ambitionen hätte und da stehen würde, wo Elversberg jetzt steht, klares Nein.
Dann darfst du ihn nicht verkaufen.
Nein,
ne? Genau. Mhm. Ja. Aber dass sich Frankfurt dafür interessiert und sich darum bemüht, liegt da...
Auch ein Junge, der in der Region gespielt hat.
Ja,
ne?
Liegt da im Grunde auf der Hand. Klar. Also... Ja, Frankfurt ist wirklich interessant. Trotzdem glaube ich, sie werden sicher unter die ersten sechs kommen am Ende der Saison. Vielleicht. Also es wird noch Spiele geben, wo sich entscheidet, ob Frankfurt Vierter wird oder nicht.
Und damit in der Rückrunde haben sie vor allen Dingen keine Mehrfachbelastung mehr. Da haben sie nur noch einen Wettbewerb. Das spielt sich auch immer aus.
Und wichtig ist, die sind in Schlagdistanz, wie ihr gesagt habt. Es sind 5 Punkte auf Platz 2. Die haben so begeistert zum Saisonstart. Also wenn die mal wieder in so einen Run kommen. Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, jetzt am Ende war da natürlich auch alles, auch ich selbst fand die Spiele nicht besonders gut, aber da habe ich gedacht, echt nur 5 Punkte hinter Platz 2. Ja. Das ist halt auch Teil der Wahrheit. Genau. Ne?
Ja, wenn du das liest, dann denkst du, die stehen mitten im Abstieg. Also wenn du das teilweise liest, auch so in der Vorbereitung auf Eintracht Frankfurt, da denkst du, die stehen unmittelbar vom Abstieg
ab. Aber trotzdem darf man natürlich das aufnehmen.
Die sehen es ja auch selber kritisch, genau so. Das muss man ja sagen. Die sind ja selber auch mit den Ergebnissen nicht zufrieden.
Ganz genau.
Und trotzdem... musst du ja zumindest mal als Neutraler den Blick halten auf das, was machbar ist. Ganz und auf genau. Das, was realistisch ist. Und realistisch ist für Eintracht Frankfurt ein Platz zwischen 2 und 6 in der Fußball-Bundesliga.
So, dann sind wir weiter am Samstag. Daniel Bauer. Ich habe überlegt, also es ist ja erstmal überragend, was da jetzt passiert. Es gibt so Vereine wie Elversberg, Hoffenheim, Wolfsburg, die haben nicht immer so eine große Anhängerschaft, da reden wir nicht so viel drüber. Es gab früher mal das magische Dreieck. Aber das ist ja eigentlich das langsamste Dreieck, was die da jetzt aufstellen. Mit Eriksen, Arnold und hier, Nummer 3, Meier.
Lobo Meier.
Also, die drei.
Aber der ist richtig geil.
Das sind unfassbare Kicker. Aber also Arnold 27,6 in der Spitze, Meier 28,9, Eriksen mit 31,4.
Ja, das ist noch Speedy
Gonzalez.
Das ist das Bummeltrio.
Ja. Aber... Das sind halt Zocker und da war davor, haben sie es halt nicht so hingekriegt, dass die irgendwie zusammen die Spiele machen und jetzt kicken die und das ist geil.
Aber da darf man natürlich auch zwei Sachen festhalten, wenn du die individuelle Qualität aller Spieler im Kader zusammenzählst, darf der VfL Wolfsburg natürlich nie da stehen, wo sie jetzt stehen. Trotzdem haben ja viele gesagt, dass die Zusammensetzung der Charaktere nicht ganz so einfach ist. Aber Daniel Bauer, Andernach geboren, also... Bei mir aus dem Kreis.
TuS Mayen gespielt,
Eintracht Trier gespielt, war in Magdeburg hat er gespielt, in Trier gespielt, war am Polarkreis, in Rovaniemi hat er gespielt.
Ja.
Und ist am Ende einer sehr bewegten Karriere. Der war Kapitän in Magdeburg, umjubelt, dann ist er irgendwann, hat er den Vertrag aufgelöst, weil damals gab's da sind sogenannte Fans zur Wohnung und haben den, also als Stellvertreter, als Kapitän, attackiert, hat er den Vertrag aufgelöst. Also der hat schon einiges gesehen und hat sich jetzt so über die Jugendabteilung und so hochgearbeitet. Und wenn du siehst, wie die vor der Entlassung des Trainers gespielt haben, das war ja eigentlich keine Mannschaft. Auch der Sieg in Hamburg war sowas von glücklich, der ihn ja verlängert hat. Und jetzt, wenn du jetzt siehst, wie die füreinander einstehen, dann musst du sagen, der hat irgendeinen Nerv bei denen gekitzelt. Und da fände ich es jetzt wirklich, glaube ich, die falsche Entscheidung, zu sagen von Pirmin Schwegler, den setzen wir aber jetzt wieder raus und holen einen neuen. Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht.
Also
ich
pro Bauer.
Und trotzdem bleibe ich dabei. Also der VfL Wolfsburg muss mit dem, was sie ausgeben, mit dem, was sie Jahr für Jahr investieren, eine ganz andere Rolle
sollten
spielen.
Sollten sie besser spielen,
definitiv.
Also das ist einer über Abstiegskampf, sollte möglich sein, ist dieser Mannschaft.
Und da musst du auch wirklich sagen, wenn du als VW so viel Kohle in so einer Zeit investierst, du kannst nichts planen, aber die waren mal Champions League, die waren Meisterpokalsieger und dieses Rumkrebsen auf Position 13 bis 16 mit den Personalkosten, das kann es nicht sein.
Aber das ist ja auch das, was sie nie wollten. Also sie wollten ja nie Mittelmaß. Ein Weltkonzern erwartet die Spitze.
Ja. So, und zumindest Europa erwarten
die. Genau. Also jetzt ist es trotzdem nicht so, dass sie dann zu Europapokalspielen pauschal ihr Stadion voll bekommen. Nee,
das hat ja auch immer was mit den Schichten zu tun,
absolut,
wie ich gelernt
hab. Aber ja, nichtsdestotrotz muss so eine Mannschaft halt in einer anderen Region spielen.
Ja. Und vor allen Dingen, sie hatten ja mal Spieler wie De Bruyne, wo richtig Glanz da war.
Ja.
Das kann niemanden zufriedenstellen.
Und es sind sehr gute Sänger, ja, wie wir ja festgestellt haben. Hm? Die Wölfe können sehr gut
singen. Ich weiß, hast du uns erzählt. Damals ja. Dann,
das war gut. Hm? Das war gut. Was möchtest du denn jetzt machen, Timo? Sollen wir über das Topspiel sprechen?
Ja, es gab ja noch eigentlich, wenn wir es chronologisch angehen, naja, gab es am Samstag noch diesen Big Point-Sieg von St. Pauli gegen Heidenheim.
Definitiv. Da finde ich so ein bisschen bemerkt, also dass du, wenn du einen Heimsieg gegen Heidenheim feierst, dass du jetzt nicht sagen kannst, bei St. Pauli ist alles wieder in Ordnung, weil es eigentlich so gefühlt, wenn du das Spiel nicht gewinnst, wo sollst du überhaupt noch was gewinnen?
Ja.
Interessant finde ich nur die Entwicklung, die wir hier schon mal besprochen haben. Am Anfang, in den ersten drei Spielen, haben sie alles aus dem Stadion praktisch gespielt. Da hat aber Hauke Wahl schon gesagt, wir verteidigen zu schlecht. Dann haben sie 8 Spiele verloren oder 7 und ja, dann hat irgendwann am Ende dieser Niederlagenserie hat Plessin gesagt, okay, wir spielen jetzt einfach mal auf defensive Qualität, haben sie in Freiburg knapp verloren, obwohl das nach vorne nichts war. Da haben sie sich bei den Bayern super gewehrt, dann haben sie den Pokal gewonnen. Und dann haben sie glücklich einen Punkt in Köln geholt, denn hätte der FC eigentlich den Sieg nicht mehr aus der Hand geben dürfen. Aber plötzlich hat sich über diese Stabilität anscheinend mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen gebildet. Und wenn du dann eine Halbzeit in Unterzahl spielen musst und fährst so einen Sieg ein, das war natürlich überlebenswichtig, muss man sagen, für St. Pauli. Die jetzt am Sonntag, ich weiß gar nicht, was nennt man das, 18-Punkte-Spiel in Mainz? Das ist ja Wahnsinn.
18
ja, Punkte. Ja, muss so 18 bis 20 ja, Punkte-Spiel. Ja. Ja. Ja, stimmt. Stimmt, wichtiger Sieg. Und auf der Ohrstab wird weitergebissen.
Und Kars funktioniert auch jetzt, ne? Langsam bei Pauli.
Erst macht er natürlich ganz nett rein dann, ne?
Allerdings, ja.
Stimmt. Stimmt. Abstiegskampf, sehr interessant. Wird sehr interessant, sehr spannend, ganz sicher. Ein kleiner Vorausblick auf 2026.
Topspiel, oder?
Topspiel.
Jetzt wäre es an der Reihe, ja.
Kann ich's machen, dann komm, Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Ja, wahrscheinlich mit dem schönsten Tor des Spieltages. Es ist Saison, deshalb auch die Bullseye-Geste von Martin Terrier. Das, wie sagt man, Skorpion-Schuss. Skorpion-Shot. Auf Englisch, wir sind ja auch eine internationale Sendung, das Scorpio Shot zum 1:0. Traumtor. Luther hat gesagt, bisschen Glück braucht man. Hat er recht, aber er wollte es so. Und dann, wenn es einem Profi gelingt, das Wollende möglich zu machen, dann kommt so ein Tor dabei raus.
Ich habe mich ja letzten Montag fast überschlagen über das Ding von Vucevic.
Ja, hat gut zugeguckt.
Ja, genau. Und hier ist es ja noch ein bisschen anders, weil er initiiert das Ganze ja mit schon und läuft dann vorne rein. Ja. Und ich glaube, er hat fast noch mehr Zeit, darüber nachzudenken, was er macht. Weil bei Vucevic war es dann auch ein gewisser Reflex, ja, der technisch natürlich auch sensationell war. Aber das Ding sieht schon auch, also da würde ich sagen, haben wir jetzt innerhalb von einer Woche zwei Bewerber direkt um das Tor des Monats, toll, wenn nicht noch mehr.
Toll, ja. Ne? Ja, das war, ansonsten war das Topspiel, erste Hälfte fand ich es zäh. Muss ich ehrlich sagen, das war so eine erste Hälfte Ballbesitz. Was hatten wir, Timo? War LDS auf dem Wagen 70-30 oder 75-25, ja, so in der Größenordnung. Ohne Sättigungsbeilage. Zweite Hälfte war dann sehr eindeutig und sehr klar. Da hat Bayer einmal kurz die Muskeln angespannt und dann hat der FC einfach nichts dagegen zu setzen.
Ich finde die Entwicklung bei Leverkusen schon nötigt mir Respekt ab, weil ja, da überstrahlt natürlich das 2-7 zu Hause gegen Paris eigentlich alles negativ. Ja. Aber wenn du jetzt mal zusammenzählst, im Pokal unter den letzten 8, hast in Dortmund gewonnen, bist wahrscheinlich fest in den Playoffs in der Champions League und bist in der Liga, also auf Platz 4, da wo du am Ende hin willst, und hast, das hat heute, gab es eine gute Titelgeschichte bei den Kollegen vom Kicker, was die eine Kohle haben fürs nächste Jahr schon, weil da auch Geld reinfließt, was sie buchungstechnisch aufs neue Jahr. Also da ist schon wieder gelungen, Simon Rolfes. Und wenn wir mal ehrlich sind, kanntest du Kofane, kanntest du Poku, also Tillmann, den kannte man, Konsa kannte man, aber da haben sie wieder echt ein paar Volltreffer gelandet.
Das muss man sagen. Halt wirklich, also das ja, also Simon Rolfes hat vergangenen Sommer gesagt, wir haben die Basis gelegt für eine titelfähige Mannschaft.
Ja.
Und genau so stellt sich das jetzt auch
dar. Also nicht in dieser Saison?
Aber nein, aber für auf Sicht. Ja, auf Sicht, also eine entwicklungsfähige Mannschaft, eine titelfähige Mannschaft. Und deshalb auch in dem Zusammenhang, dann gibt's halt mal eine Reise gegen Paris Saint-Germain. Ja. Also das musst du dieser Mannschaft dann auch zugestehen. Und wenn irgendeiner sagt, naja gut, also ich bin jetzt ja auch nicht um die deutsche Meisterschaft. Du kannst, ich finde es unseriös, Bayer Leverkusen heute mit dem Bayer Leverkusen aus der Xabi Alonso-Zeit zu vergleichen. Ja. Weil sie am Limit und über Limit gespielt haben. Mit späten Toren und allem, was dazugehört. Ich habe jetzt so das Gefühl, in der Zeit vor Xabi Alonso, ne, war es ja häufig so, da hat man schon gesagt, und Geheimfavorit in so einer Saisonprognose, und Geheimfavorit ist Bayer Leverkusen. Dann haben sie nach 3 oder 4 Spieltagen bewiesen, dass sie auf keinen Fall Geheimfavorit sind. Und dann war es auch wurscht. Und dann plätscherte das so im oberen Drittel und wurde mal 4 und mal 6. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass eine willige Mannschaft da ist, die sagt, ja, wir kämpfen auch um Platz 4. Und wir kämpfen auch um Pokal-Viertelfinale und ein Pokal-Halbfinale. Und wenn ich Robert Andrich höre als Kapitän dieser Mannschaft, wie der dann vorangeht und nach dem Dortmund-Spiel im Pokal auch sagte, also wenn mich einer gefragt hätte, welches Spiel nehme ich gegen Dortmund, dann hätte ich gesagt Pokal.
Ja.
Also klar beide, aber priorisiert Pokal, weil da können wir was gewinnen. Mhm. Deshalb glaube ich, dass Bayer Leverkusen auf einem guten Weg ist, auf jeden Fall mal in die Champions League und sicher auch im Pokal eine Rolle spielen.
Ja, vor allem, Timo, wenn ich mir das mal angucke, wer überhaupt noch da ist, von denen, die damals eine Rolle gespielt haben beim
Grimaldo.
Grimaldo und Schick, der ja Teilzeit-Torjäger damals war, verletzungsbedingt, ne, und taktikbedingt. Ich finde das schon enorm, was da der Umbruch gelungen ist.
Grimaldo ist natürlich Wahnsinn. Dann gibt es so Sachen.
Mit dem Wochenende nicht gespielt, ne?
Genau, das erste Mal ohne Grimaldo gewonnen dann. Mhm. Im Tor haben sie dann gesagt, okay, Flecken ist vielleicht einer, der ein bisschen mehr mitspielt. Da gab es jetzt dann unter der Woche mal den einen Fehler. Aber tendenziell ist das ja trotzdem ein mitspielender Torwart im Vergleich zu Radetzky. Von daher, das finde ich sehr stark. Und dann hast du mit Xhaka den absoluten Unterschiedsspieler. Na klar, war Wirtz und so alles groß, aber das Gehirn dieser Mannschaft war Xhaka. Den geben die für 15 Mio zu Sunderland ab.
Der hat jetzt das Derby gewonnen.
Genau.
Boah, was ist da los?
Und dann kommt halt der Garcia, der das Jahr davor... Da dachte ich so, das ist ein ganz guter Kicker, das ist echt ein
das
guter Techniker.
Ich sagen.
Aber was der spielt, auch jetzt gegen Köln wieder.
Das ist der Taktgeber im Moment.
Ja.
Ich fand, das wollte ich noch kurz sagen, Jüllmann auch bemerkenswert, der aus privaten Gründen gefehlt hat in der Champions League, angesprochen auf den Fehler von Flecken. Da sagte er, wir haben uns bewusst für einen mitspielenden Torhüter entschieden. Das heißt, wir müssen in Kauf nehmen, dass das übers Jahr 1-2 Mal passiert. Mhm. Häufiger sollte es nicht passieren. Aber wenn es mal passiert, ist so, weil wir in noch größerem Maße von ihm und von seinen fußballerischen Qualitäten profitieren.
Wobei, Wolfi, da muss ich jetzt auch mal einen Punkt machen. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich verstehe, was man damit möchte, aber dass irgendwie alle Torhüter mittlerweile gezwungen werden, spielt immer den Sechser an und sowas. Da spielen Torhüter manchmal ihre Spiele an, wenn du das Ding von Kobel auf Bellingham siehst, ne?
Ja.
Oder sowas, wo du dann fast einen Infarkt kriegst und wo du denkst, okay, also wenn der Druck jetzt gerade mal so groß ist, dann ist es auch mal erlaubt, den Ball einmal mal nach vorne zu knallen. Ja. Es gibt keinen Überbietungswettbewerb. Du musst jetzt 50 Mal deinen Innenverteidiger oder deinen Sechser anspielen.
Ja.
Das nur mal, by the way, der soll erstmal einen Ball halten und soll Sicherheit ausstrahlen. Aber wenn er ein guter Fußballer ist, ist es natürlich ein deutliches Upgrade.
Ja, also er wird ja nicht gezwungen, in irgendeinen Dribbling zu gehen, sondern da geht es dann auch darum, einen klaren Ball auch mal über 30, 40 Meter hin.
Du kennst dich damit ja aus, als HSV-Fan.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, mehr Liebe Rose als Torhüter.
Ja, manchmal, wenn die dann durch einen Fünfer spielen, hast du ja Nahtoderfahrungen vom Fernseher. Ne? Was war eigentlich mit dem FC?
Andere Seite
ist auch spannend. Druck jetzt vor dem Spiel gegen Union?
Finde ich schon.
Habe ich heute gelesen im Themenpapier zur Sendung. Erstmals in der Saison ein bisschen Druck.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich fand die Aufstellung komisch. Also ich habe in Leverkusen mit nur einem gelernten Innenverteidiger zu spielen, ist zumindest mal mutig.
Hättest du, wenn ich da einhaken darf, weil er hat ja die 11 aus dem Spiel gegen St. Pauli gewählt. Und in der vergangenen Woche war ja so ein bisschen wechselt er zu viel. Das war die Frage.
Ja.
Würdest du sagen, Pauli und Leverkusen heim und auswärts stellt so viele unterschiedliche Aufgaben, dass du da eigentlich wechseln musst? Also höre ich jetzt fast raus bei dir.
Ja, also ich finde, als der FC in Gladbach gespielt hat, ne, war ja relativ schnell klar, dass der erste FC Köln, obwohl Aufsteiger, als Favorit gesehen wird. Mhm. Und Gladbach zu Hause Underdog-Fußball gespielt hat. Ich sage das mit allem Respekt, es war genau richtig, so haben sie den FC ausgeguckt. Ich hatte Also, ich habe die Aufstellung gesehen und habe mir gedacht, naja, also da bin ich doch mal gespannt. Sie haben das Ding nicht wegen der Aufstellung verloren, um das mal vorwegzuschicken.
Und sie haben auch nicht mehr so viele Innenverteidiger,
ja, die noch fit sind. Also Özkaçar wäre jetzt schon noch draußen gewesen. Ja. Und man hätte auch mit Lund und Sebulonsen dann auf den Außen spielen können. Das wäre jetzt so mein Ansatz gewesen. Und Martel, klar, und Vandenberg. Aber dann hast du einfach eine gewisse Stabilität. Trotzdem, wie Kaminski Zweikämpfe gewinnt am eigenen 16er, das ist also größten Respekt. Nur dann zu erwarten, dass er in der 70. wenn er rein offensiv spielt, diesen einen Lauf noch macht, der dann zum Anschlusstreffer oder zum Siegtreffer oder wie auch immer führt. Das ist doch sehr optimistisch, finde ich.
Ich glaube, ich würde in so einem Spiel, wenn ich so diesen Kader hätte, ich glaube, ich würde immer Johannessen spielen lassen, weil ich finde, der hat so eine Ballsicherheit und so eine Abgezocktheit. Ja. Ich glaube, in Köln ist es aber jetzt so, die sind in die Saison gestartet und haben alle gesagt, was ist denn da los? Also als Aufsteiger kommst du dahin, die Mannschaft neu formiert, dann holen die 7 Punkte, haben die nach 3 Spielen, 11 nach 6 Spielen. Ja. Und dann fängt man ja auch vielleicht an, ein bisschen zu träumen. Jetzt habe ich so das Gefühl, in den letzten 5 Spielen, der ein oder andere ist vielleicht auch so ein bisschen im Herbst, wird die Kraft geht ein bisschen aus, das ein oder andere ist mal ausgelesen. Dann wird auch gesagt, ja, wechselt er zu viel. Ich finde, dass Krasniok da einen sehr guten Job macht. Oh. Aber jetzt kommst du von einer Entwicklung, im Gegensatz zum HSV, der von Anfang an unten drin war. Ja. Und jetzt ist nur noch ein Punkt zwischen den beiden und du kommst so ein bisschen im leichten Sinkflug. Jetzt sagen alle, okay, Union solltest aber jetzt schon zu Hause schlagen.
Du hast jetzt 5 in Folge nicht gewonnen.
Genau.
Das ist 16 Punkte ist ein absolut respektabler Wert für einen Aufsteiger wie den 1. FC Köln. So, du hast jetzt aber die Spiele Union Berlin,
Heidenheim
und dann Heidenheim.
Genau.
Und dann Bayern.
Genau.
Also du hast bis jetzt in der Situation, wo du mal mindestens eins von den beiden gewinnen musst. Mhm. Und du hast eine Winterpause dazwischen. Das heißt, klar, idealerweise gewinnst du beide oder verlierst beide nicht. Aber wichtig wäre, vor der Winterpause nochmal ein Statement zu setzen, weil sonst kommt ein bisschen viel Wasser in den Wein. Nicken.
Ich nicke gerade, weil ich sehe gerade, dass hier, glaube ich,
Wasser und Wein.
Wir müssen hier mal kurz. Break, ne, oder wir was? Müssen mal Golden Break.
Wir müssen Wasser rein.
Ja, klar, wir müssen kurz hier, unterbrechen. Ne? Gleich mehr Köln, dann noch Mainz und die Bayern und Borussia Dortmund und Freiburg und international.
Und Karlsruhe.
Und hier Wagner der Woche und Schmidtchen der Woche. Und Grüße haben wir auch noch. Tschüss, bis gleich.
Arbeiter der Liebe, voll beschäftigt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Zweiter Teil, wir sind zurück. Ein Satz noch zum 1. FC Köln. Ein Gedanken noch. Thomas, nein. Timo, nein.
Nein.
Dann Bremen.
Bremen. Da müssen wir, glaube ich, ein paar Gedanken drüber verlieren. Fand ich ganz interessant, weil ich finde, dass Horst Steffen ein sehr guter Trainer ist. Das hat er bewiesen in allen Spielklassen bis zur Bundesliga. Dann kam er nach Bremen. Schwieriger Transfersommer. Ganz am Ende haben sie dann mit Boniface, Puertas, Mangula, den hatten sie schon ein bisschen früher, haben sie nochmal eingekauft. Dann haben sie die Spieler eigentlich gezogen, die sie ziehen mussten. In Gladbach, die zu dem Zeitpunkt nicht gut waren, zu Hause gegen St. Pauli, haben dann in Mainz einen glücklichen Punkt geholt, wo Mainz hätte ranrücken können. War alles in Ordnung bis zum Spiel gegen Köln. Dann haben, glaube ich, viele drauf geguckt, Köln, Nordderby, Stuttgart. Okay, wenn wir da so 5 bis 7 Punkte holen. Nein, jetzt habe ich so echt ein bisschen die Gedankenwelt verfolgt. Dann bist du gegen Köln die bessere Mannschaft, schluck spät ein Tor. Und diese Derby-Niederlage, die hat so einiges, habe ich so das Gefühl, in der grün-weißen Gedankenwelt ins Wanken gebracht. Weil das war ein geiles Fußballspiel, das haben wir letzte Woche ausführlich besprochen. Aber das, was ich von fast allen Werder-Fans gehört habe.
Gesundheit,
lieber Timo.
Oh Gott.
Oh Gott, der
haben
Chef
Sie den, der Säule. Haben Sie den Kranke hingeschickt?
Wahnsinn. Corona? Um Gottes Willen.
Nele. Deine Tochter ist da. Deine Tochter ist da, wenn du mich mal nehmen willst. Ist
da, die muss jetzt. Nee, das könnte sein, dass du gleich einspringen
musst. Du musst gleich einspringen, ist nicht ausgeschlossen.
Und dieses, der HSV wollte den Derby-Sieg mehr, das hat so bei vielen sich so verfestigt, das hat die Stimmung so ein bisschen kippen lassen. Und jetzt hast du 16 Punkte, gestern relativ chancenlos gegen Stuttgart.
Ne? Ich habe nicht viel gesehen, nur die XXL-Zusammenfassung.
Das war gestern eine verdiente Niederlage.
da war nicht viel von. Also es war so ein bisschen ergeben auch, ne?
Genau.
So schicksalsergeben.
Und du hast, glaube ich, die Idee gehabt als Werder Bremen-Fan, egal wo wir nachher stehen, wir haben eine Handschrift, weil das war bei Horst Steffen in Elversberg zum Beispiel total zu erkennen. Und ich glaube, er kämpft eher so ein bisschen mit, da hat er mal einen Verletzten, dann ist Boniface nicht fit. Also er hat gar nicht die Mannschaft, die er gerne für seinen Fußball hätte.
Ja.
Und so ist ein bisschen Nebel am Osterdeich, habe ich so das Gefühl gerade.
Sind die Dezembernebel, die sind gefürchtet am Osterdeich.
Und es sind halt auch nur, das muss man ehrlich sagen, wir reden gerade über Köln, 16 Punkte. Wir sagen, ich sage als HSV-Fan mit 15, ganz klar Abstiegskampf. Ist Bremen mit 16 davon weit weg? Obwohl ich die Mannschaft mit Schmied und Stay und so natürlich eigentlich für viel zu stark halten würde. Ja.
Aber da gibt es noch mal ein paar, die ich eigentlich für zu stark halte.
Ja, klar.
Und damit hast du viele, die eigentlich zu stark sind für einen Abstiegskampf. Und das macht's gefährlich.
Wie findet ihr die Personalie Friedel als Kapitän auf links, da wo er eigentlich nicht so gute Chancen hat, sich für die Weltmeisterschaft aufzudrängen, weil der junge Koulibaly spielt? Da kann man ja sagen, der gibt den Jungen Vertrauen, jetzt hat er Gelb-Rot bekommen, spielt aber wirklich eine sehr ordentliche Saison. Was sagst du dazu, Timo?
Aber Friedel hat das ja zuletzt, das war ja immer mal wieder Thema, ob er dann innen oder links spielt. Also von daher, ich weiß nicht, wie der Konkurrenzkampf da in der österreichischen Nationalmannschaft ist, aber...
Aber wenn du die O-Töne von Friedel dazu hörst, dann beißt er auf die Zähne und sagt, ich mach das als Kapitän, aber er ist einer der wenigen Führungsspieler und spielt auf einer Position, die er eigentlich nicht so mag. Und
das finde ich was sind da die Alternativen? Ne?
Also, ja, deshalb frage ich gerade, muss Friedel nicht da spielen, wo er eigentlich am stärksten ist, damit er dann noch als Kapitän den Rest mitnehmen kann? Ich finde, das ist schon eine berechtigte, also eine Frage, die man stellen darf. So.
Community? Gibt es Meinungen in der Community? Von der Community.
Übrigens bei Bremen war natürlich eine überragende Aktion, die eigentlich die Glanzparade der Woche werden hätte sein sollen, dürfen, müssen. Mit Omas und Opas eingelaufen.
Ja, das war gut.
Also,
ja, das
ist ja Wahnsinn.
Ach, das war schön.
Also diese Einlaufkinder, das ist ja eh so eine Geschichte für sich. Aber also mit Omas und Opas, das war wirklich toll.
Schön.
Community sagt.
Was denn?
Sandro Wagner.
Was?
Ich weiß nicht, was es hier mit meinem Kollegen los ist.
Schwarz.
Es ist
gut.
Das Internet wieder
kaputt. Ausfall hier.
Gut, dann machen wir weiter. Ausfall. Ja, dann machen wir weiter.
Genau.
Ja. Was denn jetzt?
Läuft er selber bei sich auf YouTube schon hier live.
Guckt sich seine Highlights schon mal an. Also jetzt sind wir mit das ist jetzt wirklich selbstverliebt geworden.
Also das wollte ich gerade
sagen. Kurz vor Weihnachten und dann sagt er so um 57, 58, ich war mit meiner Leistung heute total zufrieden.
Wahnsinn, guckt sich zeitversetzt.
Ich über mich.
Naja, nur so habe ich ja die Community.
Das ist Timo Schmidtchen. Ja, genau. Also. Am Ende dieses Jahres.
Komm, wir gucken da auf die Bayern gegen Mainz.
Ja,
ne?
Bitte. Urs Fischer ist der Gamechanger in Mainz. Das ist irgendwie, weiß ich, also es ist Quatsch, was ich sage. Natürlich funktioniert es nicht durch Handauflegen. Aber er schafft es, diese Mannschaft zu beruhigen. Es ist ja der Gegenentwurf zu Bo Henriksen. Ne? Das ist der absolute Gegenentwurf.
Genau.
Dann fährt er nach München und er hat jetzt ehrlicherweise, ich glaube, er hat noch nie in München gewonnen, ne? So war es
ja,
doch.
Genau, ja.
Aber er hat den Bayern immer Probleme gemacht. Und genau das spielen die da wieder. Mainz hatte 15% Ballbesitz. Ich habe es mir nochmal angeguckt.
Teilweise sogar einstellig.
Weil ich Donnerstag die in der Conference League mache. Mit 2 Torschüssen machen die 2 Tore. Und mit 15% Ballbesitz holen die einen Punkt in der Allianz. Das ist schon...
Ich finde es ja interessant.
Mache ich es zu groß vielleicht. Aber ich finde, ich habe es geguckt und habe mich... Das war so Union in Rheinhessen. So hat sich's auch angefühlt. So von der ganzen Anmutung her.
Also ich war ja... ich hatte das Vergnügen, mit Mainz jetzt in der Conference in Posen zu sein.
Ja.
Und dann hast du ja so gesehen, also ich bin mit der Mannschaft, wir sind geflogen, die Journalisten mit, ne? Und dann kommt da, die Mannschaft kommt, da kennst du ja den einen oder anderen und es ist ja klar, dass die nach der Situation jetzt da auch nicht alle freudenstrahlend da rumlaufen und dann kommt Urs Fischer. Und du hast ja so 2 Möglichkeiten, entweder du hast einen neuen Trainer, der alle so aufpusht, aber das brauchst du ja nach Henriksen nicht, der übrigens 1,5 Jahre einen riesen Job gemacht hat.
100%.
Der, glaube ich, aber ganz am Ende auch ein bisschen vielleicht wild versucht hat zu wechseln mit den Ideen.
Ja.
Und sie sagen in Mainz eigentlich immer, dass sie dann besonders stark sind, wenn sie in ihren Basics drin sind.
Genau.
Weil das ja also Klopp war ja eh eine Outstanding-Ära, aber Tuchel hat das ja so ein bisschen gelegt.
Ja,
ne?
Ja.
Selbst an einem schlechten Tag haben die kein Spiel mehr als 2 oder 3-0 verloren, weil diese Abläufe waren da.
Genau.
Das war dann auch teilweise unter Bo Svensson war das da, das ist dann irgendwann auch weg gewesen. Und jetzt kommt Urs Fischer. Und natürlich kannst du dieses Spiel gestern noch 4-1 verlieren.
Du kannst es auch nicht als Gradmesser nehmen, aber es war so typisch.
Genau. Aber du siehst, und er sagt es auch dann ganz, und das finde ich so in seiner Art, die ja manche sagen, gut, das ist ein typischer Schweizer, der hat Riesenerfolge in Basel gehabt, bei Union Berlin.
Ja.
Aber er sagt dann, was soll ich jetzt große Schritte machen, ein paar kleine, mehr Zeit haben wir eh nicht. Ja. Und dann stellt er so eine Fünferkette dahin und du weißt direkt, das sieht wieder nach Urs Fischer Fußball aus.
Hundertprozentig, du hast sofort das Gefühl.
Und jetzt hast du drei Sachen noch. Also A, wird er für eine Stabilität stehen. Die werden im Winter was machen. Die werden vorne in der Mitte und hinten was holen. Ich glaube, die wollen drei Spieler holen.
Mhm.
Und du musst natürlich eigentlich am Sonntag das Spiel gegen St. Pauli gewinnen.
Ja.
Weil du hast zum rettenden Ufer schon 6 Punkte Rückstand. Zum Relegationsplatz 4. Also eine Niederlage zu Hause gegen St. Pauli wäre schon echt ein Wirkungstreffer.
Das ist halt die Frage wirklich, wie groß ist die Hypothek, die er übernommen hat.
Genau.
Also 7 Punkte ist eigentlich Quatsch. Ne?
Sie haben sich gerettet, sie haben sich damals gerettet mit 6 Punkten im Winter.
Ja.
Waren sie mit Schalke so ab und haben unter Bo Svensson, glaube ich, die 4. Rückrunde gespielt.
Das scheint mir ja wie so ein Zyklus zu sein, dass immer mal wieder im Winter werden die Pferde gewechselt. Die Führungspferde gewechselt, weil man mit dem Rücken zur Wand in völliger Aussichtslosigkeit am Ende der Fußball-Bundesliga steht. Und dann gibt es eine beispiellose Aufholjagd und es ist eigentlich schon im April klar.
Ja.
Es ist alles gut gegangen. So. Und das traue ich denen jetzt auch wieder zu, weil die Mannschaft eigentlich eine gute Qualität hat.
Genau.
Also es sind auch alles gute Jungs. Da wird dann immer mal so Quatsch erzählt, der Chor tritt nur und da werden so Schubladen geöffnet und da wehre ich mich ja wahnsinnig dagegen. Es ist eine Mannschaft mit wirklich sehr guten, mit sehr guten Fußballern, mit dem Zehner, einen tollen Torwart. Jetzt haben die mit dem Batz einen, der mit 34 sein internationales Debüt gegeben hat.
Und
die können, wenn die am Donnerstag Samsungspor schlagen, ne, stehen die im Achtelfinale der Conference League. Das ist in dem Fall, normalerweise würdest du sagen, internationale Wettbewerb stört uns wahnsinnig. In dem Fall stört es null, sondern in dem Fall kann es sogar helfen. Du gewinnst das Spiel gegen Samsungspor, was schwer genug wird, Thomas Reis ist der Trainer. Du gewinnst das Spiel gegen Samsungspor, dann hast du international frei bis März. Und in diesen 6, 8, 10 Wochen bis dahin kannst du in der Bundesliga alles wieder stabil stellen.
Bis dahin haben sie auch Heidenheim, Union, da haben sie die ganze Konkurrenz.
Richtig.
Gucken wir noch auf die Bayern. Weil ich krieg da hinten so ein bisschen, wir müssen noch ein bisschen noch.
Ich habe ihm gesagt, so nicht.
Wolf
hat ja ungefähr 600 Sachen angeteased. Und müssen wir gucken.
Ja.
Weil du gesagt hast.
Ganz kurz die Frage an dich, weil ich heute die Diskussion verfolgt habe. Der Elfmeter, ich finde, du kannst ihn geben, aber es ist irgendwie so, mir tut es als Abwehrherz fast so ein bisschen. Also Kane will ihn natürlich, aber er hält auch ein bisschen zu lange fest.
Kann man uns darauf verständigen, dass dieses 2-2 mal mindestens okay ist?
Ja, das
die,
ist.
Also die Reaktion von, hast du deine Costa gehört danach? Der dann gesagt hat, na, wir ärgern uns schon, wenn du so spät noch einen Ausgleich bekommst, ärgerst du dich schon. Gut.
Aber das ist ja gar keine Frage, dass die Bayern auch den Sieg verdient gehabt hätten. Nur so ein, hättest du den Elfer gegeben?
Ich glaube, die Bayern kriegen ihn halt immer. Also da bin ich mal in deiner Kerbe.
Ich hab jetzt nur eine Frage gestellt.
Kleines Friedensangebot. Aber also, die haben einen XG-Wert von 4,1000.
Ja, deshalb
also,
sage ich
nee, es geht ja. Also Thomas geht es ja nur um die eine Situation. Ja,
genau.
Ja, das habe ich dich schon.
Also du kannst ihn geben.
Genau. Es ist auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Genau.
Keine
aber es ist auch kein Muss-Elfmeter. Ja. Punkt.
Aber ich glaube, dass die Bayern so ein bisschen angepiekst waren von dieser Invincible-Saison der Leverkusener und sich das so ein bisschen als Ziel genommen haben. Die haben bisher, also da habe ich heute mal drüber nachgedacht.
Das ist ein Punkt, hundertprozentig.
Die wollen da durchgehen. Wenn jetzt Leute sagen, ja, der hat zu viel hinten gewechselt, dann muss ich sagen, okay, Kompanie ist schon jemand, der einen Stamm hat. Die haben eine Club-WM gespielt.
Ja.
Also wenn er jetzt nicht mal rotiert, wann soll er es denn machen? Und das ist ja auch, gehört ja auch zur Wahrheit. Die spielen zu Hause, gehen in den Tabellenletzten unentschieden und machen einen Punkt auf die Verfolger.
Ja, klar. Gut, ne? Also Gewinner des Wochenendes Bayern München. Ein Punkt plus.
Ja,
also brauchen wir nicht weiterreden.
Wie so oft.
Dann gehen wir Dortmund.
Borussia Dortmund haben wir letzte Woche sehr ausführlich. Ich sehe nicht die große Krise, die da jetzt beschworen wird. Ich finde auch ein 1-1 in Unterzahl in Freiburg völlig okay. Wenn jetzt gesagt wird, ja, Kovac spielt keinen Champagner-Fußball, dann sage ich, der hat die erst stabilisiert, der hat das Wunder geschafft, sie reinzubringen.
Ja.
Und Champagner-Fußball, dafür stand Kovac eh noch nie.
Gut.
Punkt.
Nächster Punkt. Was hast du noch?
Segunda Division.
Zweite Liga, KSC.
Müssen wir echt mal anfangen.
Ja,
müssen wir mal ran.
Was läuft in Karlsruhe schief? Warum entlässt man den Co-Trainer beim KSC, der noch dazu der beste Freund von Eiche ist?
Der dazu auch, das muss man ja auch sagen, die Mannschaft bedankt sich mit einem Plakat auf dem Platz. Die Frauen gehen alle nicht zur Weihnachtsfeier. Ja. Die Männer gehen kommen um 7 und gehen um 9. Ja. Also da gibt's ja keine Frage, da ist ja nichts mit Bajramovic vorgefallen. Ja. Und wenn es vorgefallen wäre, wäre es ja schon lange rausgekommen. Ja. Also es gibt für mich eigentlich nur eine schlüssige Erklärung. Der kaufmännische Geschäftsführer Becker ist der Sohn der Legende Ede Becker, geiler Typ Ede Becker. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, der will ganz gerne auch so ein bisschen das Gesicht des Vereins werden.
Ja.
Und man entlässt Bajramovic, nachdem man Mario Eggimann einstellt, der ein guter Kapitän und ein Top-Verteidiger war, aber viel Erfahrung als Sportchef hat der auch noch nicht.
Ja.
Man entlässt in einer Niederlagenserie den Co-Trainer, einen Vorgang, den es im deutschen Fußball überhaupt nicht gibt. Es gibt für mich nur eine schlüssige Argumentation. Man wollte mit dieser Entlassung Aichner zum Rücktritt zwingen, damit man ein bisschen Geld spart und sagen, Eiche ist dann auch weg, der natürlich so ein Standing bei den Fans hat, den kannst du nicht entlassen. Der überperformt seit 6 Jahren.
Ja, genau,
ich weiß auch nicht, dass die Fans dürfen alle träumen und ich würde mir den KSC in der Bundesliga wünschen, aber mit der finanziellen Ausstattung, wir haben eben über CFC Warze gesprochen, wie willst du da aufsteigen? Und jetzt hast du das Problem, eine völlig verunsicherte Mannschaft, ein Trainer, der eigentlich natürlich kein Vertrauen mehr zur sportlichen Leitung hat, eine Mannschaft im Sinkflug. Das ist echt eine ganz bittere Situation und das sind nach unten nur 7 Punkte. Da muss jeder drauf aufpassen.
Ja, und also es bleibt vollkommen unverständlich, warum man in dem Moment, so mutet es ja an, wie so eine Machtdarstellung.
Ja.
Also warum man das in dem Moment macht, ohne jedwede Sensibilität, ohne jedwedes Feingefühl, offensichtlich auch.
Am Telefon, ohne, nach 9 Jahren.
Also auch ohne entscheidende Personen darüber zu informieren. Also das verstehe ich nicht.
Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob du die Sendung vielleicht gesehen hast am Samstag bei unserem Mikrofon, bei Hartmut Eggimann auch. Also das ist ja alles nicht schlüssig. Also du entlässt doch nicht einen Co-Trainer. Und man sagt ja auch intern, hat schon natürlich mit seinem bosnischen Temperament auch mal seine Meinung gesagt. Ja, aber solche mündigen Mitarbeiter möchte ich doch haben in meinem
absolut.
Verein.
Ne? Absolut, absolut. Und die haben wirklich ja auch als Duo, ne, sportlich alles rausgeholt, was drin war in den letzten Jahren. Und wir haben vorher über CFC Warze gesprochen. Also es war ja jetzt auch nicht so, dass größere Invests in die Mannschaft geflossen sind, sondern die haben ja eher aus der Mannschaft Kapital rausgezogen, haben das Stadion gebaut und so und haben gesagt, naja, hier die Zauberer werden es schon machen.
Genau.
Problem, das geht alles nur bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
Und deshalb sage ich, der KSC war oder wäre nur dann aufstiegsfähig gewesen in den letzten Jahren, wenn es Mannschaften gegeben hätte, die besser besetzt waren, wenn die völlig abgekackt wären oder der KSC völlig verletzungsfrei und ohne Formschwankungen da durchgegangen
wäre. Dann müssen alle auf höchstem Niveau.
Das ist aber völlig unrealistisch.
Ja, und dann wird jetzt CFC Warze letztes Jahr weggekauft. Das macht ja auch was in der Mannschaft. Und die haben die ersten 4 Spiele 1 Punkt geholt. Und nachher waren sie trotzdem wieder dran fast.
Ne? Also es geht eigentlich nur darum, wo Herr Aichner demnächst in der Bundesliga trainiert.
Also ich glaube, dass das Ding jetzt über kurz oder lang ist, der KSC und Aichner, der wird irgendwann weggehen. Und er hatte ja schon Angebote, angeblich von Hoffenheim, von St. Pauli, auch der beim FC war mal im Gespräch. Also den werden wir auf jeden Fall in der Bundesliga sehen. Dafür macht er einfach auch viel zu gute Arbeit.
Ja. Das ist ein Erstliga-Trainer.
Definitiv.
Auch wie er jetzt in der Situation umgegangen ist, wie er das moderiert hat, das ist echt nicht einfach.
Nee.
Und der stellt sich dahin.
Und es gibt ja auch Leute, die sagen, der hätte direkt mit zurücktreten müssen. Da sage ich, du kannst ja die Mannschaft, die jetzt schon am Boden ist, die kannst du als Cheftrainer dann auch nicht alleine lassen. Das sind ja auch seine Jungs.
Ja, und das zeigt ja auch, also das zeugt ja auch von Größe.
Ja.
Wenn du sagst, ich lasse jetzt die Mannschaft nicht im Stich.
Genau.
Also wir kommen jetzt mal in die Winterpause und dann überlegen wir und dann sortieren wir uns
Lass uns auch noch mal sortieren.
Ja, bitte, sortier dich.
Wir haben noch 7 Minuten.
Na los.
Was wollen wir noch machen?
Genau.
Eigentlich müssen wir noch kurz Mislintat.
Mislintat ist da, das Diamantenauge. Hat natürlich immer wieder gute Spieler entdeckt, ist häufiger mit seiner Art angeeckt. Ich finde es ein bisschen schade für Klaus Allofs, dass eine großartige Karriere so zu Ende geht.
Ja.
Düsseldorf hat für mich der Qualität der Einzelspieler eigentlich keinen schlechten Kader. Vielleicht passt es nicht zusammen. Weber ja heute auch entlassen. Ich muss sagen, entweder Mislintat ist zu 100% von Anfang überzeugt, sonst ist der nächste Woche auch Geschichte in Düsseldorf.
Da wird spannend. Schalke ist Herbstmeister. Das sieht alles gut aus.
37 Punkte. Es sieht nicht alles gut aus. Sie spielen keinen Champagnerfußball.
Das brauchst du nicht.
Steigen auf.
Es wird.
Ja.
In der Rückrunde noch eine Phase geben,
ja, aber
also, wo du nicht weißt, wo sie herkommt und wo du nicht weißt, wo sie hinführt. Ja. Dafür gab es zu viele knappe Siege im Verlauf der
Hinrunde. Aber sie gewinnen die knappen Spiele, genau. Und deshalb steigen die auf.
Und deshalb wird es eine Phase geben, wo sie ein, zwei Spiele mal nicht gewinnen. Der Abstand, das Polster ist riesengroß. Ich bin mir zu 99% sicher, dass der FC Schalke aufsteigt. Aber diese eine Phase können wir gerne auf Wiedervorlage dann irgendwann
im Februar merken. Die Knappen ziehen die gleichnamigen Spiele.
Schön.
Gut.
So wie die Choreo.
Die Choreo war übrigens
toll. Wirklich schön. War wirklich schön.
Also, was brauchen wir? Wagner der Woche? Oder?
Schmidtchen der Woche, Wagner der Woche.
Ja, dann fang jetzt an. Los,
Schmidtchen der Woche. Ganz schnell, komm.
Schmidtchen der Woche.
Mach mal ganz kurz, ich habe hin und her überlegt, die Omas von Werder Bremen habe ich zu spät entdeckt, deswegen ist es Hugo Ekitike, Back-to-Back, Doppelpack in der Premier League, der ist da für recht viel Geld hingewechselt, Liverpool gerade in einer schweren Phase, dann macht er zweimal in Folge einen Doppelpack, 23 Pflichtspiele, 10 Tore, das finde ich, das liest sich doch ganz gut von den ganzen Hochkarätern, da hat er
echt. Und das in dieser schwierigen Phase im Verein.
Exakt, deswegen, und damit wollte ich eigentlich auch schon überleiten zum Wagner der Woche, es sei denn, ihr wollt noch was zum schönen Hugo sagen.
Ne, habe ich gerade gesagt, in der Phase so zu liefern, Punkt, Wagner der Woche.
Ohne Ton, aber da.
Ja, unsere Handballdamen. Muss ich ganz ehrlich sagen, gestern 6 Millionen haben es geguckt.
Ja.
Fantastisches Turnier gespielt. Vorrunde, Hauptrunde, alles zu Hause in der Westfalenhalle gemacht. Dann haben sie im Halbfinale die Französinnen geputzt. Immer, wenn man dachte, es wird knapp, Nervenstärke bewiesen. Und gestern gegen die Übermannschaft, die alle mit 10 plus geschlagen haben, gegen Norwegen, bis zum Schluss dabei geblieben. Also sensationell. Und die jungen Mädchen haben jetzt, die müssen jetzt nicht so sagen, wir wollen so spielen wie in Juri Knorr, sondern wir können so spielen wie eine Filter im Tor oder wie eine Leuchter und also
da bist du wirklich, das ist einmalig. Hast du geguckt gestern
auch? Ja klar, habe ich geguckt.
Also, da ist der einmalig. Und hat die Namen dann auch drauf.
Das interessiert mich einfach.
Wenn dann
auch.
Irgendwann fand ich geil. In dunklen Skatrunden im Souterrain irgendwo in der Kölner Südstadt, da haut er die Dinger
raus. Ist die Kapitänin auf. Der Silbermannschaft Döll. So, Punkt ab. So, haben wir noch eine Videotexttafel?
Für dich jederzeit.
Ja. Videotext.
Ach. Los.
Ach. Weißt du noch damals?
4-1.
Es geht um den 24. November welchen Jahres?
Erste Tempo-30-Zone.
Genau, erste Tempo-30-Zone in Deutschland.
Der BV08 Lüttringhausen hat in der zweiten Liga gespielt. Das ist das erste Ding, was wir haben. Das war so Anfang der 80er Jahre, würde ich mal sagen. Und wenn ich oben sehe, 4 Parteien, eine zu viel. Wir hatten in der Bundesrepublik über große Teile die CDU, die SPD und die FDP. Und dann sind die Grünen irgendwann dazugekommen. Nein, ist es wirklich so?
Nein, ich lese gerade parallel noch.
Ach so, okay.
Christe Berg privat und sexy Schulterpolster.
Windows 1.0, das ist auch stark.
Kam in dem Jahr raus. Ich dachte,
es ist ja sensationell.
Die Uferschwalbe war Vogel des Jahres.
Und Glanzparade auch schon 19 Uhr.
Ne? Der Diebstahl des Jahrhunderts, war das nicht dieser Eisenbahnraub in England?
Der Diebstahl des Jahrhunderts ist auf jeden Fall das Ereignis, was wir suchen.
Echt?
Der zweite Hinweis aus dem Bereich Sport auf der Texttafel 222. Pro-Tipps sicher durch Brasilien könnte ein weiterer
Hinweis sein. Ja gut, das ist Hinweis auf jeden sein. Fall der... Da, warte mal, ist der Pokal abhanden gekommen? Ist der WM-Pokal abhanden gekommen?
Nee, aber das war ja vor der WM in England, 66.
Nein.
Hm?
Wolf hat recht.
Der wurde eingeschmolzen irgendwo, hat man mal gesagt.
Ja, genau.
Ne? Der Jules Rimet-Pokal,
ja.
Stimmt, den die hatten. Stimmt, Pickles hat den einmal 66 ausgegraben in England, ein Hund. Genau, aber das war stark von dir. So.
Genau, ihr habt es gelöst, 83. Wurde der WM-Pokal gestohlen und dann eingeschweißt.
Deshalb hätte ich jetzt nur gesagt, weil 80 wurden die Grünen gegründet und 83 sind die, glaube ich, in den Bundestag eingezogen.
Erstmals
ne?
mit 5,6% in den Bundestag
ganz
eingezogen.
Genau.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Und 82 war das Misstrauensvotum von Kohl gegen Schmidt und 83 wurde neu gewählt. Deshalb ist es 83.
Klasse, haben wir es wieder.
Sehr gut.
Dann haben wir noch 2 Minuten jetzt für sonstigen
Schabernack. Wir haben Post bekommen. Das müssen wir mal wieder machen. Jingle.
Hach.
Ach. Ich glaube, der ist nicht da.
Ist nicht da?
Der ist zu Tisch.
Der ist zu Tisch. Also, um das einmal nochmal noch vorneweg klarzustellen, wir kriegen wahnsinnig viele Anfragen. Wir können es nicht immer beantworten, weil sonst machen wir stundenlange Sendungen nur mit Anfragen und Grüßen. Die Oma hat Geburtstag, die Großeltern haben goldene Hochzeit, etc., etc. Heute haben wir Post bekommen von Miriam. Miriam ist voll des Lobes, was den Jugendleiter des TSG, der TSG Schneidheim betrifft. Steffen Meyer heißt er. Und sie möchte, dass wir Steffen Meyer grüßen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Steffen vom der TSG Schneidheim. Schneidheim ist ein Vorort von Heidenheim. Du warst ja damals nicht mit dabei. Aber Timo und ich waren da und sind, glaube ich, auch an Schneidheim vorbeigefahren. Lieber Steffen Meyer.
Und die
mit
komplette
der D1
Jugend.
Einen guten vierten Platz geholt in der Bezirksstaffel, unter anderem gegen den VfR Aalen. C1 auch guter dritter Platz. Steffen Meyer, großer Fan der Glanzparade. Dir schöne Weihnachten und komm gut ins neue Jahr mit deinen Jungs. Auch die Kids sollen große Fans der Parade sein. Also viele Grüße, die besten Wünsche.
Nach Schneidheim.
Frohes Fest. Nach Schneidheim.
Ja, darf ich dann auch sagen, ne? Ich bin das letzte Mal in diesem Jahr da. Ich wünsche allen Zuschauern schöne Weihnachten. Die Jungs sind nächste Woche wieder da. Es ist auch Weihnachtsfeier. Kommen nicht nach Heidenheim und nicht zur Weihnachtsfeier.
Das nur mal. Merkst du was?
Nein, das war einfach nur mal so eine Anmerkung. Also bleibt uns gewogen, bitte, liebe Glanzis, ne?
Das war die Parade für diese Woche. Danke, Thomas. Schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Danke, Timo. Bis zur nächsten. Sportlich. Sportlich bleiben. Die Musik ist Wahnsinn.
Überrascht.
Arbeiter der Liebe, voll beschäftigt.